Herzlich willkommen zur ersten Episode des Riders Collective Podcast, dem Podcast über das Arbeitsleben der Fahrradbotinnen und Fahrradboten. Wir wollen Flotten über Entwicklungen in unserer Branche informieren und dabei helfen, diese einzuordnen. Wir, das ist das Riders Collective, und den Podcast machen Arco Pire
und Adele Siegel.
Genau, die uns auch noch gleich erklären wird, was das Riders Collective ist.
Also das Riders Collective ist eine Initiative von Radbooten und Radbootinnen, größtenteils aus der Gig Economy. Also es hat sich gegründet aus Fahrern bei Miam oder ehemals Foodora. Also da waren gemeinsam ich und meine Kollegen, mit denen ich auch schon länger zusammenarbeite, weil wir einen Betriebsrat gegründet haben in 2017. Und ja, so lange arbeite ich schon an der Thematik. Aber auch Kollegen von anderen Unternehmen sind dabei, wie auch von Lieferando oder Veloce oder andere Bootinnenunternehmen in Österreich, die jetzt nicht unter die Gig Economy fallen, aber trotzdem Radbootinnen sind und von der Plattformökonomie auch bedroht sind eigentlich. Oder von diesen großen Konzernen mit Venture Capital dahinter, die eben auch den Wettbewerb schwer machen für kleine Unternehmen.
Und finden kann man uns auf Instagram, also @RidersCollective, und auch auf Facebook. Und soweit ich weiß, gibt es auch eine Website.
Ja, es gibt auch eine Website, die heißt RidersCollective.at. Dort findet ihr Informationen über Grundsätzliches zum Arbeitsleben als Radbote oder Radbotin. Eben auch, was es für Anstellungsmöglichkeiten gibt, von was bedeutet es, einen freien Dienstvertrag zu haben oder was bedeutet es, angestellt zu sein. Und es gibt also auch einen Blog. Auch unser Podcast wird dort öfter, also regelmäßig veröffentlicht. Ja, es lohnt sich, vorbeizuschauen. Es sind immer wieder neue Informationen und Wissenswertes, besonders für Fahrradboten oder auch für Menschen, die halt auch neu am Arbeitsmarkt sind oder sich in der Plattformökonomie finden. Vielleicht ist da was Wissenswertes dabei, auf jeden Fall, glaube ich schon.
Sowohl beim Riders Collective im Allgemeinen wie auch in diesem Podcast erwarten euch Neuigkeiten und Einschätzungen. Hier manchmal von uns, manchmal von Leuten, die wir einladen.
Hallo?
Lieferung. Heute ist der 12. Jänner. Ich war 8 Stunden draußen. Es war sehr grauslich. Warst du heute auch draußen, Adele?
Oh ja, auch 8 Stunden. Normalerweise bin ich ja 5 Stunden draußen, aber heute waren es auch 8, weil es ja so extra kalt war.
Ja, bei mir war es zumindest nicht weit, 36,5 Kilometer oder so.
Ich weiß nicht, ich habe meine Kilometer nicht gezählt. Aber ich bin meistens im Flachland unterwegs, da sind die Kilometer meistens weit.
Ja, nein, ich war auch im 19. Ich war überall heute. Nun ja, diese Woche ist ja nicht nur wichtig, weil sie irgendwie besonders beschissenes Wetter bringt, das uns auch noch mit Schnee plagt, der Straßenbahnschienen verschwinden lässt und auch sonst grauslich ist. Diese Woche ist auch wichtig, weil in dieser Woche und eigentlich in der nächsten sozusagen der Beginn der Kollektivverhandlungen für die Fahrradboten und Botinnen ansteht. Genau, und um dieses Thema wird es gehen in dieser ersten Folge. Ich würde sagen, sogar ein ziemlich zentrales Thema. Meine Wenigkeit, also der Akku, war ja beteiligt bei der Gründung eines Betriebsrats bei Veloce 1450. Der Rest der Firma ist, glaube ich, noch nicht. Gibt es seit dieser Woche. Ja, genau, passend. Aber die Adele kennt sich da ja nochmal deutlich besser aus als Betriebsrätin bei Ja, die haben auch einen Betriebsrat, beziehungsweise die Betriebsrätin. Und bei den KV-Verhandlungen, also Kollektivvertragsverhandlungen, bist du ja Verhandlungssprecherin, oder? Wenn ich das richtig... Was ist denn das genau?
Wir verhandeln gerade den Kollektivvertrag, weil du vorher gesagt hast, dass es beginnt ernst zu werden. Die Verhandlung geht in die zweite Runde. Ich bin Verhandlungssprecherin, das... bedeutet, ich spreche für das Team der Gewerkschaft und... Oh, shit.
Okay, nein, das ist sympathisch. Erste Episode.
Wissen alle da draußen eigentlich, bei welcher Gewerkschaft wir sind? Für die, die es nicht wissen, wir sind bei der WIDA. Das ist die Gewerkschaft für die Transportarbeiterinnen, unter anderem zum Beispiel die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Aber auch wir.
Ja, also die Eisenbahner, das sind unsere mächtigen, traditionellen Kollegen, die ja noch nicht so einen, also nicht mehr wahrscheinlich so einen harten Kampf kämpfen müssen. Wir stecken ja noch in den gewerkschaftlichen Kinderschuhen. Wir arbeiten ja auch in nicht traditionellen Arbeitsverhältnissen. Wir haben ja auch erst vor einem Jahr zum ersten Mal einen Kollektivvertrag verhandelt.
Warst du da auch schon Verhandlungssprecherin? Was ist das jetzt?
Nein, da war ich nur anwesend. Also ein Team von der Gewerkschaft und ein Team von der Wirtschaftskammer verhandeln miteinander den Kollektivvertrag, beziehungsweise ist in jeder Branche so eigentlich, die Kollektivverträge. Und in diesen Teams sitzen Vertreter und Vertreterinnen der Unternehmen, also Betriebsräte und Betriebsrätinnen auf der Gewerkschaftsseite und Unternehmer und Unternehmen auf der Arbeitgeberseite. Und ja, um halt die Ordnung beizubehalten, damit nicht alles durcheinander gesprochen wird, gibt es auf jeder Seite einen Verhandlungssprecher bzw. eine Verhandlungssprecherin. Ja, so wird verhandelt.
Verstehe. Ich wusste das ja eigentlich nicht, tatsächlich, wie keine KV-Verhandlung dann so genau abläuft, nachdem, wie du gesagt hast, unsere Branche eigentlich eine relativ junge ist im Vergleich zum Beispiel zu den Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern. Wissen vielleicht auch manche gar nicht einmal so richtig, was ein Kollektivvertrag ist. Also ich meine, was ist das denn so im Schnelldurchlauf eigentlich?
Also ganz im Schnelldurchlauf, ein Kollektivvertrag regelt die Mindeststandards einer Berufsgruppe über das Gesetz hinaus. Also es gibt das Gesetz, das regelt natürlich so gewisse Grundbedingungen, unter denen gearbeitet wird, also zum Beispiel die Arbeitsruhe oder die Arbeitszeit. Das ist die Normalarbeitszeit, ist bei uns jetzt 40 Stunden pro Woche, die Maximalarbeitszeit sind 60 Stunden pro Woche. Aber ein Kollektivvertrag kann da nochmal etwas Besseres herausschlagen, quasi. Also zum Beispiel im Sozialbereich gibt es jetzt eine 37,5-Stunden-Woche. Oder in manchen Branchen gibt es eine 38-Stunden-Woche. Ja, genau, das kann man sich im Kollektivvertrag ausmachen. Man könnte, wenn man sehr geschickt verhandelt, könnte man vielleicht auch eine 35-Stunden-Woche erreichen. Es geht natürlich auch vor allem über ein Mindestgehalt und nicht nur über die Arbeitszeit. Und das 13. und 14. Gehalt, was viele nicht wissen, ist auch nicht gesetzlich geregelt in Österreich, sondern es ist halt über Kollektivverträge geregelt. Wer keinen Kollektivvertrag hat, der hat auch keinen Anspruch auf ein 13. und 14. Gehalt. Und wir sehen es in Österreich nur so normal, weil wir eben eine Abdeckung haben von 95%, also 95% der Branchen haben einen Kollektivvertrag.
Okay, und heißt das, dass mit einem Kollektivvertrag dann auch, ich meine, was wahrscheinlich für viele Leute in der Branche relevant ist, könnte man dann aber auch so Details wie, ich weiß nicht, eine depperte App, die, ich weiß auch nicht, urviel Daten und Akkufrist und unhandlich ist, verhandeln oder?
Naja, über die Apps kann man recht wenig entscheiden über einen Kollektivvertrag. Über einen Kollektivvertrag kann man zum Beispiel Zulagen oder sowas regeln. Also ich weiß nicht, wenn die App jetzt zum Beispiel einen besonders nervenbetäubenden Ton hat, dann könnte man...
Du meinst eine Zulage für dieses Detonationsgeräusch, für dieses Bombengeräusch? Ja, das ist eindeutig ein Fall dafür, also bist du gescheit.
Genau, also das wäre so eine eine Erschwerniszulage zum Beispiel. Also ich meine, das ist jetzt sehr fiktiv und natürlich würde es jedes Unternehmen wahrscheinlich vorher ändern, also dass der Ton weniger nervig ist. Aber ja, zum Beispiel für Schnee und Eis und Gefahren, gefährliche Situationen oder natürlich klassischen Zulagen sind Sonn- und Feiertagszulage oder sowas. Das kann man im Kollektivvertrag verhandeln. Was die App angeht, das, nachdem die meisten Unternehmen ihre eigene App haben, lässt sich da jetzt nicht so viel speziell auf kollektivvertraglicher Ebene.
Aber was ist mit unseren Daten, die wir hinterlassen?
Ja, das ist ein Fall für eine Betriebsvereinbarung. Also beziehungsweise Datenschutz und so weiter ist generell ziemlich gut abgedeckt durch die Datenschutzgrundverordnung. Und da müsste man zu jedem Vertrag, Arbeitsvertrag eigentlich oder auch freien Dienstvertrag, eigentlich ein Schreiben zum Unterschreiben bekommen, wo halt eben drinsteht, was die App macht mit deinen Daten und wozu sie verwendet wird oder so. Das ist der Fall, wenn man Einzelvereinbarungen hat, also wie freie Dienstverträge. Da gibt es keinen kollektiven Vertrag dazu, wie es zum Beispiel eine Betriebsvereinbarung ist. Aber für Angestellte gilt dann die Betriebsvereinbarung, in der man das regelt. Ja, andernfalls über die Datenschutzgrundverordnung. Wenn du wissen möchtest, was das Unternehmen für Daten über dich sammelt, kannst du einfach mal ein Datenauskunftsbegehren senden.
Hast du das schon gemacht?
Nein, aber ich würde eigentlich gerne alle Leute dazu aufrufen, das zu machen.
Okay, erzähl doch mal, wie man das macht. Das wäre eigentlich eine interessante Geschichte. Also beim Yam wird mich ja schon interessieren, was die alles über mich wissen.
Oh ja, beim Yam wär's auch mal an der Zeit, dass tausende Leute das machen. Also es gibt, glaube ich, ein Formular auf der Arbeiterkammer-Seite. Wenn man googelt Datenschutzgrund, Datenauskunftsbegehren, dann kann man das finden. Und das ist eine Aufforderung an jedes Unternehmen, jede Institution, die irgendwelche Daten von dir hat. Also du kannst auch ein Datenauskunftsbegehren von Facebook verlangen. Und dann sollte die Firma eigentlich innerhalb von einem Monat dir einen Auszug aller Daten schicken, die sie über dich hat. Andernfalls könnten ihr sehr hohe Strafen drohen.
Das sollte eigentlich unbedingt einmal irgendwer machen, weil ich meine, es gehen auch immer so, also allein das Unwissen darüber, was sie über uns wissen, lässt ja solche eine Unzahl an Gerüchten entstehen. Man soll die App immer beenden, weil sonst wissen sie, wo man wohnt und dann wird man dahin geschickt und das kann ja kein Zufall sein, dass ich das erste Mal in dieser merkwürdigen Gegend im 22. war oder im 20. und das nächste Mal, weiß nicht, bei der nächsten Schicht, wie komme ich genau dorthin und so weiter und so fort. Also, ich meine, genau, man müsste echt einmal machen, um zu wissen, sozusagen, was wissen die denn wirklich?
Ja, oder man sollte es generell mal machen, einfach auch nur, um zu zeigen, ihr könnt einfach nicht alles machen, was ihr wollt. Ja, da kann halt die Firma jammern, aber man muss halt seine Hausübungen machen.
Diesen Kollektivvertrag, für wen gilt der dann eigentlich? Weil ich meine, ich glaube, das wissen nämlich auch nicht alle, weil sozusagen der gilt für die echten Dienstnehmer, aber für die freien Dienstnehmer gilt der doch gar nicht, oder?
Genau, für freie Dienstnehmer gilt er nicht und somit eigentlich für sicher 2/3 der Radboten in Österreich gilt er nicht.
Wer hat denn aus dem Jam noch freie Dienstnehmer? Weil ich habe mir ja gedacht, dass das mit Lieferando dann schon langsam stirbt, weil Lieferando hat ja irgendwie 100% echte.
Ja, aber dann gibt es ja noch die ganzen klassischen Radbotenunternehmen und viele, viele Selbstständige. Also es gibt ein Unternehmen in Innsbruck, ich vergesse leider immer den Namen, die haben angestellte Fahrer, es gibt 2 Unternehmen in Graz, aber so gut wie kein klassischer Botendienst in Wien hat Anstellungen. Also da ist...
Okay, Lieferando ist da eigentlich die Ausnahme.
Lieferando sorgt eigentlich dafür, dass ungefähr ein Drittel der Radboten angestellt sind und die beiden Botenunternehmen in Graz. Ansonsten sind die meisten beschäftigen die meisten freie Dienstnehmer. In Wien würden zwar einige Botenunternehmen gerne ihre Leute anstellen und fair bezahlen, aber da ist halt Veloce die Firma, die den Markt beherrscht, und dann können die anderen einfach nicht mehr mithalten. Also das ist immer das, was die Unternehmen dann sagen, so ja, solange der größte Mitbewerber da nichts macht, können wir Kleine da auch nichts machen.
Ja, eine blöde Situation. Also eigentlich müssten sich die Leute bei Veloce ach scheiße, ich habe einen Fußkrampf. Okay, wieder zurück. Eigentlich müssen sich dann also die Leute bei Veloce in Wirklichkeit zuerst einmal rühren. Also ich meine, ich befürchte, wir haben die ja auch nicht, weil wir sind ja nur die Corona-Abteilung, so, genau. Und ja, wir haben da sozusagen leider Gottes, befürchte ich jetzt auch nicht wirklich einen großen Unterschied gemacht, zumindest für die klassischen.
Naja, es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. Ihr könnt Veloce immer noch ein bisschen in den Arsch treten.
Das stimmt.
Auch wenn der Chef das so überhaupt nicht will.
Aber die werden doch jetzt wahrscheinlich alles versuchen, damit wir, also sagen, die Seuche vom Rest des Betriebs fernzuhalten, oder?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt die Strategie sein wird.
Naja, das glaube ich nämlich auch. Naja, gut, okay, aber das heißt, dass so wichtig diese KV-Verhandlungen sind, in Wirklichkeit sozusagen könnten sie ziemlich vielen Unternehmen einfach ein bisschen wurscht sein, weil sie haben sowieso keine Angestellten, oder also der Großteil sind einfach nicht
ja,
so gescheit angestellt.
Das denken die Unternehmen, dass es ihnen wurscht sein kann, aber man muss halt dann auch mal überprüfen, ob das überhaupt freie Dienstnehmer sind, tatsächlich. Beim JAM sagt man, ist schon öfters geprüft worden, aber eigentlich ist es durchs Finanzamt geprüft worden. Also es ist nicht so genau hingeschaut worden. Und die Begründung, warum das jetzt freie Dienstnehmer sein sollten, liegt meistens in den Arbeitsmitteln. Also wenn eigene Arbeitsmittel verwendet werden, dann ist es ein freier Dienstvertrag, sagt man. Und wenn fremde, also betriebseigene Räder zum Beispiel verwendet werden, dann wäre das ein Angestelltenverhältnis. Und deswegen könnte man erklären, warum jetzt Lieferando mit den firmeneigenen E-Bikes alle angestellt hat, während Miam, wo alle ihre eigenen Räder fahren, dort alle freie Dienstnehmer sind. Allerdings, unser Hauptarbeitsmittel ist diese App. Das ist halt jetzt nicht so materiell wie ein Fahrrad, so kann man nicht so angreifen oder so, sieht man also nicht so, wenn man nicht genau hinschaut. Aber es ist das hauptsächliche Arbeitsmittel, das gehört uns nicht. Wir haben keine Kontrolle darüber, es kontrolliert uns im Gegenteil. Wir können uns nicht mal aussuchen, welche Bestellungen wir annehmen und welche nicht. Und wir können einfach aus dem System ausgeschlossen werden, wenn es Miam oder Lieferando passt.
Ja, ich meine, Lieferando stellt ja die Leute eh an. Also ich weiß nicht, dass sie da Leute...
Genau. Lieferando stellt die Leute eh an, aber nur um es in einen Topf zu fassen, wir arbeiten mit Apps.
Voll, in Wirklichkeit das Gleiche wie bei Lieferando, nur mit eigenen Rädern. Ne?
Genau. Und das liegt eben nicht an den Rädern, weil eigentlich ist es egal, ob wir jetzt zu Fuß gehen, ob wir einen Scooter fahren, ob wir ein Moped fahren.
Ja, es gibt ja den Kollegen mit dem Scooter, ne?
Ja.
Den gibt es ja nämlich wirklich.
Und es würde mich auch nicht wundern, wenn es Kollegen auf Rollschuhen gibt. Aber.
Hast du welche gesehen? Also mir ist noch keiner untergekommen.
Ja, mir auch noch nicht. Aber man sieht so viele verschiedene Gefährte herumfahren in der Stadt.
Ja, es ist schon wahr. Also ja, diese freie Dienstnehmerschaft ist einfach ruder Beschiss. Also,
ja, vor allem verzerrt das eben den Wettbewerb. Miam spart sich da einiges mit den freien Dienstnehmern, während Lieferando brav, sage ich jetzt mal, auch Nachtzuschläge zahlt, also nach 22 Uhr und sogar Sonntagszuschläge zahlt, schickt Miam für diese Zeiten einfach freie Dienstnehmer auf die Straße, weil da muss man keinen Zuschlag zahlen und sie sind durch Gamification-Methoden zu motivieren.
Hm. Und nun, um nochmal schnell nachzufragen, weil ich jetzt mal, du hast das mit der Vita dann auch schon mal besprochen. Ich kann mich erinnern, dass es im Spätsommer ja die Überlegung gab, sozusagen als Ziel für die Kollektivvertragsverhandlungen zu versuchen, dass die freien Dienstnehmer diese Zuschläge auch bekommen sollen. Ist das irgendwie möglich oder lässt sich das über das Instrument von einem KV einfach gar nicht machen?
Das weiß ich noch nicht. Also wir sind mit der Gewerkschaft, mit der WIDA da dran, das zu besprechen, was für freie Dienstnehmer möglich ist oder möglich sein wird. Und oder wie wir das angehen, das kann ich aber jetzt noch überhaupt nicht sagen. Es wäre natürlich wünschenswert, da die Zuschläge für die freien Dienstnehmer geltend zu machen oder einen hundertprozentigen Krankenstand zu ermöglichen, also dass auch dass man die Firmen quasi auch dazu zwingt, dass sie vollen Krankenstand zahlen und nicht nur die Hälfte nach 3 Tagen, so wie das jetzt mit den freien Dienstnehmern eben ist. Oder eben auch eine betriebliche Mitbestimmung, dass sie eben auch Repräsentation in der Firma haben, so wie es einen Betriebsrat gibt für echte Dienstnehmer. Das sind alles Dinge, die halt den freien Dienstnehmern fehlen. Und wenn man jetzt einfach sagt, ja, so wie Miam da argumentiert, ja, aber die freien Dienstnehmer, die wollen ja gar keine echten Dienstnehmer sein, weil die wollen ja flexibel sein. Da geht es aber erstens gar nicht so darum, was die Fahrer wollen, weil die Fahrer, wie man daraus hört, wollen Flexibilität. Das ist das, was die Fahrer wollen. Okay. Aber das rechtfertigt jetzt noch keinen freien Dienstvertrag. Also es gibt trotzdem sehr, sehr viele Faktoren, die darauf hinweisen, dass das kein freier Dienstvertrag ist und Flexibilität in einem echten Dienstverhältnis mit voller sozialer Absicherung ist ja nicht unmöglich.
Vor allem die Flexibilität ist ja, ich meine, jetzt im Winter gibt es genug Schichten, aber sobald das Wetter wieder schöner wird, ist diese Flexibilität ja ein Witz. Also dann, ich weiß nicht, außer du bist aus irgendeinem Grund immer im ersten Batch, ich weiß nicht, wer das, wie die Leute das schaffen, kannst du dir ja nicht aussuchen, dann musst du halt die Schichten nehmen, die du kriegst, so. Also zumindest die allermeisten irgendwann mal. Also spätestens nach 5 Wochen war ich immer im Batch 3 aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund. Und während der Arbeit gibt es auch keine Flexibilität, weil eben, wie du gerade gesagt hast, du musst ja jede Bestellung annehmen. Es ist nicht so, als könntest du eine ablehnen. Also.
Einen gütigen Dispatcher finden.
Ja.
Ja, das, ehrlich gesagt, das schert mich dann auch nie. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal einen Dispatcher, also ich habe, glaube ich, überhaupt noch nie eine Route abgelehnt. Weil allein dieses Ablehnen ist schon aufwendiger, als das einfach zu fahren, bis einer von denen einmal antwortet. Also das ist mir ein bisschen... Also das ist mir eigentlich ein bisschen wurscht. Gibt's da eigentlich, habt ihr eigentlich Kontakt zu den Dispatchern? Ich meine, im Grunde genommen sind das eigentlich auch nur Angestellte.
Ja, es gab mal.
Ich finde es ja immer schade, wenn dann irgendwie die Leute ihre Aggressionen denen irgendwie auslassen und in Wirklichkeit sind das ja eigentlich auch nur arme Hascheln. Ne? Also bei uns ist das ein bisschen besser, weil wir können sie zumindest anrufen. Das tut mir
auch leid, wenn das so ist. Aber andererseits, ein Dispatcher muss das auch irgendwo aushalten können, glaube ich. Ich glaube, das ist so eine Qualifikation für Callcenter Agents. Die werden sicher uroft angeschrieben. Das tut mir schrecklich leid, aber also tut mir schrecklich leid, nicht, dass ich ständig die Leute anschreie und ich bin meistens auch sehr lieb mit den Dispatchern, aber ich sehe halt, dass Leute aggressiv werden, weil Dispatcher sie halt ein bisschen so behandeln, als wären sie komplett neu in der Firma. Also da werde ich auch aggro, wenn mir ein Dispatcher irgendwas schreibt, eine Antwort auf eine Frage, die ich nicht gestellt habe, aber das Problem, das ich eigentlich habe, bleibt unbeantwortet und dafür schreibt er mir irgendwas, als wäre ich seit 2 Wochen in der Firma und nicht seit 5 Jahren. Also das regt mich schon auf. Oder wenn ich dann halt so eine Copy-Paste-Nachricht bekomme, Bist du ein Mensch? Ich weiß nicht, ob du ein Mensch
bist. Ja, voll. Ich denke mir das auch manchmal, weil ich mir dann denke so, hey, komm, bitte. Ja, lächerlich. Aber um was wird es denn dann gehen bei den Kollektivvertragsverhandlungen? Gibt's da schon Schwerpunkte?
Also, es gibt verschiedene Punkte, verschiedene Forderungen. Die Hauptforderungen sind eine Gehaltserhöhung, die über die Inflationsanpassung hinausgeht. Also Inflationsanpassung ist momentan 1,49%, was lächerlich wenig ist in Zahlen. Also wenn wir jetzt den Mindestlohn von 2020 hernehmen, das sind 8,71 Euro laut Kollektivvertrag. Plus 1,49% sind nicht mal 30 Cent. Also es sind nicht mal 20 Cent, glaube ich. Es ist wirklich lächerlich wenig und wir haben gesagt, wir unterschreiben nichts unter 2%. Aber eigentlich erstreben wir 9 Euro die Stunde. Das wäre glatt und schön. Und ein höheres Kilometergeld. Also von verschiedenen Unternehmen sind die Fahrer auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, 14 Cent Kilometergeld ist ein kompletter Witz. Mach das anders. Und jetzt ist da unser Ziel, die 38 Cent pro Kilometer zu erreichen. Ja, schauen wir mal. Also das sind die Knackpunkte, über die wir uns lang streiten werden. Andere Forderungen sind zum Beispiel die Arbeitszeitverkürzung, die gerade gewerkschaftsweit in allen Branchen gefordert wird, weil es einfach generell an der Zeit ist für eine Arbeitszeitverkürzung und wir werden nicht müde, das zu fordern. Diäten. Unser Kollektivvertrag ist sehr stark an den Kollektivvertrag für Kleintransport angelehnt und dort gibt es die sogenannten Diätenzahlungen. Das sind Tagesgelder, die man bekommt für Arbeitsstunden außerhalb von der Firma. Also wenn man mehr als 3 Stunden außerhalb der Betriebsstätte ist, dann steht einem ein Tagesgeld oder Verpflegungsgeld zu. Und weil der Kollektivvertrag für Kleintransport das hat, wird es uns eigentlich auch zustehen, weil wir ja eigentlich auf gleicher Ebene sind wie der Kleintransport. Also wir verrichten dieselbe Arbeit quasi, wir liefern Sachen und es ist halt auch im Interesse der Kleintransporteure, dass wir nicht super viel billiger sind. Also da gibt es auch einen Wettbewerb quasi zwischen den Kollektivverträgen oder zwischen den Branchen. Also der Kollektivvertrag ist auch eine Wettbewerbsbasis auf verschiedenen Ebenen. Zuerst einmal, dass die Firmen, die zum Beispiel Miam und Lieferando und Veloce und Hermes und alle Radbotenunternehmen, dass die sich nicht gegenseitig auf Kosten der Arbeitnehmer drücken, also den Lohn immer weiter senken und wer es am billigsten anbietet, der gewinnt den Wettbewerb. Dafür gibt es eben den Kollektivvertrag, dass eben dieser Wettbewerb nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer stattfindet. Und dann gibt es natürlich auch den Wettbewerb zwischen Branchen, sowie Kollektivvertrag für Kleintransport, also das ist all der ganze motorisierte Verkehr und der Radbotendienst. Das ist der quasi nicht motorisierte Bereich. Und ich glaube, wir müssen pragmatisch sein und sagen, der gilt nicht nur für alles, was 2 Räder hat, sondern für alles, was unter 25 km/h fährt und nicht im Kollektivvertrag für Kleintransport Platz hat. Weil wir sehen, Leute fahren auch mit Scootern und anderen Gefährten.
Was ich mich schon frage, nach dem, was du jetzt gesagt hast, weil du jetzt konkret das Kilometergeld angesprochen hast und ich höre das auch recht oft, aber ich bin mir da immer so ein bisschen unsicher, weil wenn man sich überlegt, wofür das Kilometergeld da ist, ich meine, eigentlich geht es da ja um die Kompensation der Verwendung des eigenen Fahrrads. Ja, und wenn ich da jetzt rechne, also 14 Cent, wir kriegen auch 14 Cent, und wenn ich da jetzt rechne, irgendwie so, ich weiß nicht, also laut deren Abrechnung, sie rechnen halt immer irgendwie, ich glaube, das ist auch bei allen Botendiensten in weltweit wahrscheinlich das Gleiche, habe ich 400 Kilometer letztes Monat gemacht.
Wow.
Ja, ist eigentlich nicht so viel.
Ist eigentlich nicht so viel, ja, stimmt, ich kriege auch so 400, während andere, also ich kriege nicht so 400, aber Kolleginnen, die bekommen auch 400, wenn sie eigentlich 600 oder so gefahren sind.
Ja, Ich glaube nicht, dass die Firma sich hinsetzt und sagt so, dem Akku, den tun wir jetzt 20% weniger. Also die werden schon gut belegen können, warum das 400 Kilometer waren. Ich glaube es ihnen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wenn man sich das so zusammenrechnet, dann kommt da ja eigentlich jetzt gar nicht so wenig Geld raus. Also eigentlich allein mit dem Kilometergeld geht es sich doch in Wirklichkeit aus. Ich meine, das ist jetzt nicht die Welt, die zusammenkommt, aber halt in Wirklichkeit genug, um ein Rad gescheit zu warten. Also
wir haben, ich erkläre dir, wie wir das berechnet haben voriges Jahr, das ist ja so zustande gekommen. Wir haben noch den Vorschlag eigentlich eingebracht auf die 14 Cent und wir haben uns angeschaut, was ein klassischer Radbote, der im Schnitt viel, viel mehr fährt als ein Essenslieferbote, was der im Jahr fährt, an Kilometern. Und dann gerechnet, was wie der Verschleiß ist. Ja, eigentlich alle Teile vom Fahrrad müssen irgendwann ausgewechselt werden. Die Frage ist halt nur, wie oft. Und ein Radbote, der 40 Stunden fährt, braucht eigentlich zwei Räder. Weil du kannst, wenn du am nächsten Tag arbeiten musst, aber du hast einen groben Schaden auf deinem Fahrrad, kannst du nicht warten drauf, bis dein Fahrrad wieder repariert ist. Also das Ganze gerechnet für zwei Räder. Und auch die Wartungskosten. Also wir haben so gerechnet, dass man das in einer Reparaturwerkstatt reparieren lässt und das nicht selber macht. Und sind dann insgesamt auf 2.800 Euro gekommen.
2.800 Euro? Also.
Genau, im Jahr. Also der ganze Verschleiß für zwei Räder. Also wenn man als vorbildlicher Fahrer immer drauf schaut, dass sein Fahrrad im Top-Zustand ist, also alles, was du für dein Fahrrad brauchst. Genau, so sind wir auf diese 2.800 Euro gekommen. Allerdings stimmt, also ich sehe halt, es geht sich knapp aus. Also ich bekomme jetzt Kilometergeld im Schnitt von 80 Euro im Monat. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was ich im letzten Jahr auch für mein Rad in mein Rad investiert habe oder für Zeit aufgebraucht habe, also mit Servicieren und Reparieren und eben auch meine eigene Zeit dazu verrechne, die ich hier verwende, dann komme ich schon auf die 80 Euro. Also da wären eigentlich auch mehr als 80 Euro angemessen, weil wir verbrauchen ja nicht nur unsere Zeit und unsere Fahrräder, sondern wir verbrauchen zum Beispiel auch Kalorien.
Aber der Kalorienverbrauch ist jetzt kein, ist dafür das Kilometergeld auch gedacht? Weil ich meine, also, weil das wäre nämlich mein Argument. Mein Argument wäre nämlich, also was ich mir denke, eigentlich ist doch so, dass man sagen, auch einfach sagen kann, hey, wir wollen höhere Löhne und nicht einfach, wir wollen mehr Kilometergeld. Weißt du, was ich meine?
Ja, wir wollen beides. Es ist halt nur so, dass wir glauben auch, also die Diäten, Das ist der Punkt. Ja, die Wirtschaftskammer möchte die Diäten auch im Kilometergeld geregelt haben. Aber da müssten wir halt wirklich die 38 Cent verlangen.
Ja, mindestens, ja, sicher. Sind Diäten eigentlich, weil der Witz beim Kilometergeld ist ja auch, das wissen vielleicht auch nicht alle, die zuhören, dass das steuerrechtlich ja einfach also nix ist. Das ist gar nicht so ohne, weil zum Beispiel beim Arbeitslosengeld zählt das dann ja halt einfach nicht dazu, ne? Also das ist das gleiche Problem, was jetzt gerade die ganzen Kellner haben, die jetzt gerade zu Hause sitzen und die halt Witzbeträge Arbeitslose kriegen, weil sie halt, im Grunde genommen ist das Kilometergeld ja auch sowas. Wären die Diäten auch so eine Zulage oder wären die Diäten irgendwie besser dabei?
Diäten wären auch so eine Zulage, eigentlich noch ein bisschen schlimmer in der Form, wie es im Kleintransport geregelt ist, weil die Diäten halt nur für Schichten bezahlt werden oder für Arbeitszeiten Stunden bezahlt werden, die außerhalb der Betriebsstätte sind.
Ja, aber was bei uns ja 100% sind.
Wenn man mehr als 3 Stunden außerhalb der Betriebsstätte verbringt, dann muss man Diäten zahlen. Und manche Unternehmen lösen das halt so, dass sie Fahrer nach 3 Stunden wieder zurückschicken, also wieder ins Unternehmen schicken, was umständlich ist und ich glaube jetzt auch nicht, dass das viele Unternehmen machen würden. Wobei, ich glaube, die Grazer Unternehmen machen das vielleicht. Aber wenn du jetzt eine Schicht hast, die weniger als 3 Stunden dauert, dann würdest du das schon wieder nicht kriegen. Und eine Möglichkeit, dem halt auszuweichen als Unternehmen, wäre jetzt nur mehr ganz kurze Schichten anzubieten oder geteilte Schichten. Also dass du halt dann immer irgendwie eine Pause hast zwischen den Schichten.
Okay, verstehe.
Das will jetzt auch niemand. Jetzt ist ja eben der Vorschlag von der Wirtschaftskammer, dass man die Diätenzahlungen mit dem Kilometergeld verbindet und dass quasi auch die Kalorien im Kilometergeld gezählt werden.
Aha.
Quasi, könnte man jetzt so sagen. Aber das ist auch bei der letzten Verhandlungsrunde nur angesprochen worden und wer weiß, was daraus wird. Also mal schauen.
Da frage ich mich auch, ich meine, was für Kalorien sind das dann? Ist das die Kartoffel, die Zitrone des Nordens oder ist das Spaghetti-Kalorien oder welche Kalorie? Also irgendwie geil. Okay.
Pasta mit Pesto, was anderes können wir uns nicht leisten.
Ja, voll. Pasta, Pesto, Pasta. Naja, gut. Und wie schaut's aus? Gewinnen wir das? Wie sind denn die Ausgangsbedingungen gerade? Ich meine, dort und da hört man ja, wir wären jetzt neuerdings systemrelevant. Man glaubt ja kaum. Hast du den Eindruck, dass wir das hoch gewinnen werden?
Ja, ich glaube, unsere Ausgangssituation ist nicht so schlecht. Allerdings, du würdest nicht glauben, was der Wirtschaftskammer für Argumente einfallen zum Thema systemrelevant. Ich meine, solche Argumente kann man sonst in Standardforen lesen oder so wie, nein, wir dürfen ja arbeiten und die Unternehmen, die systemrelevant sind, die offen haben, im Gegensatz zu anderen, werden jetzt bestraft, indem sie Corona-Bonus zahlen müssen und so. Also so, das ist die Argumentation.
Okay, also so auf die Art so, hey, jetzt haben wir das Glück, dass wir mit euch Profit machen und jetzt sollen wir sogar noch etwas dafür zahlen, oder was?
Ja, genau, es ist halt, sie tun so, als wären sie ja die armen Fleißigen, die jetzt die ganze Zeit gearbeitet, die ja jetzt das System am Laufen gehalten haben. Und deswegen müssen sie jetzt leiden.
Das ist ja unverschämt.
Sehr unverschämt, genau. Also ich weiß gar nicht, euch kein besseres Wort dafür.
Aber sie kommen nicht durch, oder?
Sie versuchen es halt. Na, schauen wir mal.
Und beginnen tut das Ganze am 19., habe ich das richtig verstanden?
Genau, am 19. Und unsere Chancen, also man kann es natürlich argumentieren, dass wir systemrelevant sind und so, aber unsere Chancen steigen mit der Anzahl der Leute, denen das tatsächlich wichtig ist. Also die, vor allem der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und wenn wir vertreten sind mit all den Leuten vor den Toren der Verhandlung, dann ja, erhöht das unsere Chancen. Oder wenn auch viele Leute Gewerkschaftsmitglieder sind, dann braucht man eigentlich schon gar nicht mehr demonstrieren vor der Verhandlung. Wir planen auf jeden Fall eine Kundgebung oder eine Demoaktion am 19. zum Zeitpunkt der Verhandlungen, eben um 12 vorm ÖGB-Gebäude, um halt auch aufzuzeigen, dass das nicht okay ist, dass eigentlich freie Dienstnehmer da völlig ausgenommen sind, obwohl wir denselben Job machen. Und eben auch Lieferando-Fahrer und alle anderen, die jetzt nicht prekär beschäftigt sind, können sich auch beteiligen an der Demo-Aktion. Natürlich ist es schlecht für alle, wenn so eine große Mehrheit einfach nicht unter den Kollektivvertrag fällt und auch keine Möglichkeiten haben zu verhandeln, weil sie eben nur Einzelverträge haben.
Du hast ja gemeint, es bräuchte keine derartige Demo, wenn einfach alle Gewerkschaftsmitglieder wären. Warum denn?
Naja, in Österreich haben wir eben dieses System von der Sozialpartnerschaft. Das heißt, wir regeln alles über Kollektivverträge mit der Wirtschaftskammer und die Gewerkschaft und die Wirtschaftskammer sind dafür verantwortlich, diese Kollektivverträge zu verhandeln. Dafür gibt es in Österreich zum Beispiel auch keinen allgemeinen Mindestlohn, sondern es gibt eben, die Mindestlöhne sind halt über die Kollektivverträge geregelt. Und Wir haben in Österreich halt daher nicht wirklich eine Streikkultur, so wie es in anderen Ländern der Fall ist. So wie in Frankreich, da wird wegen allem Möglichen gestreikt gleich. In Österreich ist das eben nicht der Fall, weil wir haben die Sozialpartnerschaft, die macht sich das aus, während alle anderen brav arbeiten und eigentlich ja, im größten Teil zufrieden sind.
Aber genau deshalb frage ich nämlich, weil ich mir denke so, genau, weil sagen, andere Branchen können ja irgendwie, denke ich mir, drohen dann ja auch irgendwie dann hin, weil da passiert es ja sogar in Österreich, dass gestreikt wird. Aber könnten wir das denn überhaupt? Ich meine, wir müssten halt urviele Leute erreichen und davon überzeugen, die halt auch einfach kein Geld kriegen, sobald sie eine Stunde nicht arbeiten. Also das ist doch extrem heftig.
Am besten organisiert man sich eben über die Gewerkschaft, also indem man Gewerkschaftsmitglied wird, weil dort sitzen die Experten, die machen das schon seit ewig langer Zeit. Die haben auch die rechtlichen Ressourcen und so weiter. Das bezahlt sich halt nicht von selber, darum lebt auch die Gewerkschaft von Mitgliedern. Und ja, und auch bei den Kollektivvertragsverhandlungen checkt vorher die Gewerkschaft und die Wirtschaftskammer ab, so okay, wie viele Leute werden da jetzt eigentlich vertreten. Und wenn jetzt die Gewerkschaft sagt, okay, es gibt zwar ungefähr 1000 Radbotinnen und Radboten, aber es sind nur ungefähr 20 oder 30 davon Gewerkschaftsmitglieder, dann schaut das schon eher schwach aus. Ich meine, dann kann man natürlich argumentieren, die anderen sind halt alle scheinselbstständig und so viele Angestellte gibt es eben nicht in der Branche, dann schauen die 20 oder 30 schon wieder ein bisschen mehr aus. Aber die Wieder bietet ja jetzt auch Mitgliedschaften für freie Dienstnehmer an, weil die Wieder auch die freien Dienstnehmer eben vertreten will und da was tun will, weil es auch sein muss.
Was glaubst du, schaffen wir eher, die Leute in die Gewerkschaft zu kriegen oder einen Streik?
Naja, ein Streik müsste schon selbst verwaltet sein von den freien Dienstnehmerinnen, die nicht bei der Gewerkschaft sind, weil andererseits gibt es halt in Österreich auch das Streikrecht, das halt besagt, dass ein Streik nur unter gewissen Bedingungen stattfinden darf. Zum Beispiel muss es einen gewerkschaftlichen Beschluss dafür geben, weil die Gewerkschaft hat auch, also das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich geregelt ist, im Gesetz, dass da ein gewerkschaftlicher Beschluss stehen muss, ich glaube nicht. Aber die Gewerkschaft hat ja einen Streikfonds und bürgt dann eben auch dafür, wenn gestreikt wird.
Okay, also das heißt, Freidienstnehmer würden dann würden aus dem Streiktopf irgendwie zumindest ihre Miete zahlen können.
Genau, oder sie würden keinen totalen Lohnverlust haben. Und vor allem wären sie noch zusätzlich geschützt. Also ansonsten kann man sagen, okay, 40 freie Dienstnehmer streiken, das ist uns völlig egal, weil wir haben jede Woche Onboardings, wir haben in einem Monat die 40 Leute wieder herinnen. Oder vielleicht sogar die doppelte Anzahl. Also wenn 40 Leute, 40 freie Dienstnehmer streiken, dann ist das nichts. Die kann man einfach auch kündigen. Das tut dem Unternehmen überhaupt nicht weh. Man muss auch keinen Betriebsrat dafür informieren. Und ja, und die sind eben auch, wenn sie keine Gewerkschaftsmitglieder sind und es da keinen gewerkschaftlichen Beschluss dafür gibt, dann gibt es auch keinen Schutz, dass die jetzt nicht gekündigt werden dürfen deswegen.
Ja, nein, ich gebe dir voll recht. Wie sieht das eigentlich in anderen Ländern aus? Ist das überall so traurig wie in Österreich? Oder vielleicht ist es in Österreich gar nicht so traurig, vielleicht sind wir da in Wirklichkeit eh noch die Einäugigen unter den Blinden.
Teilweise trauriger, weil die Leute halt noch mieser bezahlt werden, beziehungsweise in noch mieseren Arbeitsverhältnissen sind, weil sie tatsächlich selbstständig oder scheinselbstständig sind. Da ist bei uns der freie Dienstvertrag ja eh noch ein bisschen sozial abgesichert. Und also für den freien Dienstvertrag hat sich in den letzten 10, 15 Jahren noch einiges getan. Also weil sich die Gewerkschaft und die Arbeiterkammer dafür eingesetzt haben und so weiter. Zum Beispiel, dass man jetzt eigentlich auch alles voll Arbeitslosen versichert ist, wenn man über der Geringfügigkeitsgrenze arbeitet und so, auch auf freien Dienstvertrag. Also das sind alles so Besserungen. Das gibt's in anderen Ländern halt nicht, weil in anderen Ländern gibt es keinen freien Dienstnehmer. Da gibt es nur angestellt oder selbstständig. Und die Leute müssen sich überhaupt erst anstrengen, dass ihr Arbeitsverhältnis, Arbeitsvertrag halt angesehen wird und nicht. Das wird halt jetzt eben auch lobbyiert und forciert von diesen Plattformunternehmen. Und der Trend hat natürlich gestartet in den USA unter dem Namen Proposition 22, wo Uber und Lyft und also klassischen Plattformunternehmen, dass sich die Unternehmen ja zusammengetan haben und gesagt haben, hey, wir haben da unser eigenes Konzept, das legen wir jetzt vor und das möchten wir so durchziehen und das möchten wir, dass das auch gesetzlich so anerkannt wird. Aber wieder ist das passiert ohne die Mitsprache von Arbeitnehmerinnen.
Naja, Prop 22, ich meine, das war doch schon eine Abstimmung.
Ja, da gab es natürlich eine Abstimmung, aber das ist halt genauso auch ein bisschen wie bei uns, wenn Miam sagt, die freien Dienstnehmer, die wollen ja alle freie Dienstnehmer sein.
Ja, das war deren Argument, aber das Problem war ja, dass die tatsächlich eine Mehrheit bekommen haben. Ich meine, das muss man halt schon leider sagen. Also.
Das ist halt das Problem, wenn den Leuten so ein bisschen ins Hirn geschissen wird, oder wenn...
Ja, ich glaube, die haben auch einfach Angst, oder? Ich meine, das ist doch wahrscheinlich das Haupt... Überhaupt, ich meine, das hat doch zeitgleich mit den Präsidentschaftswahlen stattgefunden und ich meine, ich schätze mal nach einem Dreivierteljahr Pandemie und Seuche, ich meine, gerade in so einem System wie in den USA, ich meine, da geht es halt um jeden Monatslohn und du zahlst einmal nicht und wirst rausgeworfen aus deinem Haus oder so irgendwas. Also ich schätze mal, da haben dann auch einfach so Drohungen, dass sie einfach dann zusperren, gewirkt.
Natürlich haben die Leute dann auch Angst, wenn sie sagen, wenn wir die Leute anstellen müssen, dann das können wir uns nicht leisten und deswegen müssen wir schließen. Aber was ist das für ein Argument? Dieses Wirtschaftssystem ist absurd, ja.
Ich befürchte ja, dass das ein bisschen hinausgeht über das, was wir als sozusagen was wir auf der Ebene von Arbeitsleben sozusagen und auf der Ebene von Betrieben irgendwie tatsächlich lösen können. Das wäre dann tatsächlich irgendwie so eine politische Frage.
Das wäre vielleicht doch mal eine eigene Podcast-Folge wert.
Das stimmt. Was ist eigentlich Miam und warum gibt es sie? Uber ja das Gleiche. Ich meine, Uber, die sind ja noch einmal die Meister darin. Die machen ja jedes Jahr ein abstrus hohes Minus, wo du denkst, bist du gescheit? Es gibt wahrscheinlich Länder mit einer Wirtschaftskraft, die weniger ist als das Minus, das Uber jedes Jahr macht. Das ist völlig verrückt.
Bei Delivery Hero aber genauso. Also wenn du das, da brauchst du nicht lange recherchieren, um herauszufinden, dass die Verluste in Milliardenhöhe machen. All diese Unternehmen.
Naja, ich würde sagen, wir belassen es mal dabei. Ich würde sagen, wir rufen halt irgendwie alle nochmal auf für den 19. was?
Genau, 19. Jänner um 12 Uhr vorm ÖGB-Gebäude. Das ist da bei Donaumarina, Johann Böhm Platz 1.
Praktischerweise genau am Radweg, also wenn ihr den Prater runterfahrt, dann links bei der Tangente und jetzt kommt es direkt
und hin. Andererseits praktisch, weil die U-Bahn-Station ist auch gleich daneben, U2 Donaumarina, man kann es nicht übersehen.
Okay, naja, dann ich werde dort sein und der Adele im Gebäude die Daumen drücken.
Genau,
für Diäten im Kilometergeld verpackt oder irgendwie äußerst kompliziert. Wir machen dann, würde ich sagen, noch einmal irgendwie eine Folge, wo wir dann auch so interviewartig dich befragen, so was ist jetzt eigentlich genau rausgekommen?
Ja.
Genau. Also, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal von den Zuhörern. Genau, wir sind Akko Pire und
Adele Siegel.
Das war heute eine ziemliche Interviewsendung, aber eigentlich sind wir in Wirklichkeit so beide Hosts. Aber wird schon mal auch einen geben, der mehr so in Richtung Laber-Podcast rennt, mit mir in einer nicht so gewohnten Rolle als der Interviewer, so wie ich jetzt dann irgendwie wieder mal dagestanden bin.
Ja, du kannst es einfach.
Genau, ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben.
Danke auch an alle, die zugehört haben und alle, die auch den Podcast abonnieren und sich vornehmen, auch in Zukunft auf unsere Website zu schauen, riderscollective.at, beziehungsweise auf Facebook und auf Instagram, riderscollective.at, auf Instagram at riderscollective.at. Und ja, abonniert uns dort und wir halten euch am Laufenden.
Passt. Ja, alles Liebe.
Alles Liebe.